Aber in Wirklichkeit ist die Sache hiermit nicht abgeschlossen, sondern wenn es eine Meinungsverschiedenheit gibt, dann muss man diese anerkennen und wissen, dass nicht alle diese Meinung vertreten. Und es gibt auch andere Gelehrte, die andere Meinungen diesbezüglich vertreten. Deswegen ist es ein bisschen problematisch, wenn man so einen Text nimmt von einem Imam, ich meine jetzt den Text al-Usul al-Thalatha, der diesen Hadith erwähnt hat, der mit Sicherheit nicht überlesen hat, dass Imam Tirmidhi dazu gesagt hat, Gharib, und diesen Hadith dann übersetzt und darunter dann schreibt, dieser Hadith hat Sheikh al-Albani gesagt, er ist da'if, als wäre das sozusagen die letzte Instanz und die letzte Aussage diesbezüglich. Nein, das ist eine Meinung, die schon vor ihm andere vertreten haben, aufgrund des Überlieferers eben Lahia, aber ansonsten soll man wissen, dass es auch Gelehrte gibt, die der Ansicht waren früher, dass eben Lahia vertrauenswürdig war und dass seine, dass seine Hadithe sahih sind. Das hier so zu. Ansonsten für uns gilt, es gibt eine andere Überlieferung, die authentisch ist über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, in der er sagte, Ad-Du'a'u huwa al-Ibadah. Das heißt, das Bittgebet ist der Gottesdienst schlechthin. Das Bittgebet ist der Gottesdienst schlechthin. Ad-Du'a'u huwa al-Ibadah. Und das ist, und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und dann las er eine Ayah aus dem Koran, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Euer Herr sprach, betet zu mir oder bittet mich oder ruft mich an, so werde ich euer Bittgebet erhören. Surat Rafat, Vers 60. Aus diesem Hadith und dieser Ayah wird klar, dass der Dua eine Ibadah ist. Und das ist, was uns hier letztendlich natürlich interessiert. Dieser Hadith, den ich euch gerade eben vorgelesen habe, ist überliefert bei Abu Dawud, bei Tirmidhi und Ibn Majah. Und Imam Tirmidhi sagte, er ist Hasanun Sahih. Was hat es mit dem Dua auf sich? Der Dua, liebe Geschwister, Dua, damit wir diesen Begriff verstehen, was machen wir immer, um ihn gut zu verstehen? Wir schauen, welche sprachliche Bedeutung dieser Begriff hat. Denn wenn man die sprachliche Bedeutung davon kennt, kann man die religiöse Bedeutung viel besser verstehen. Wenn wir im arabischen Wörterbuch nachschlagen oder auch in einem Wörterbuch nachschlagen, das uns dieses Wort in die deutsche Sprache übersetzt, finden wir verschiedene Bedeutungen. Unter anderem, das ist auch kein Anspruch auf Vollständigkeit, das Dua bedeutet, oder der Begriff Da'a, Da'a ist das Verb von Dua, rufen, beziehungsweise anrufen, bitten, auffordern, veranlassen, einladen und anderes. Okay? Die entscheidenden Begriffe sind zweifellos rufen, einladen, auffordern und veranlassen, damit wir hier gänzlich verschiedene Worte haben. All das kann dieser Begriff Da'a bedeuten. Und das ist wichtig zu wissen, damit wir, wenn wir die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam uns durchlesen oder die im Koran durchlesen, und dann kommt der Begriff vor, einer macht Dua zum anderen. Müssen wir aufpassen, was jetzt hier damit gemeint. Kann sein, jemand macht für euch Dua. Dann ist er deswegen nicht aus dem Islam ausgetreten, sondern der hat euch einfach nur zu seiner Hochzeit eingeladen. Ja? Weil Dua bedeutet einladen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte sinngemäß, wenn jemand euch zu euch Dua macht, dann sollt ihr dem Aufruf folgen. Okay? Und dann müssen wir wissen, dass hiermit eben die Einladung gemeint ist und nicht etwas anderes. In Bezug auf natürlich Gottesdienste, in Bezug auf unsere Ibadah, meinen wir mit Dua Folgendes. Wir meinen damit, dass man jemanden anruft oder von jemandem etwas bittet, wozu nur Allah imstande ist. Jemanden anruft oder von jemandem etwas bittet, wozu nur Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein imstande ist. Und wenn man diese Sache jemandem anderes widmet außer Allah azza wa jal, dann haben wir uns aus dem Bereich des Tawhid entfernt in den Bereich des Shirk, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Und das ist die große Katastrophe. Denn Allah Azza wa Jal vergib dir jede Sünde, wenn du ihn darum bittest um Vergebung. Und selbst wenn du ihn nicht bittest, kann es sein, selbst wenn du ihn nicht um Vergebung bittest, gibt es Hoffnung auf Vergebung. Außer bei solchen Angelegenheiten. Außer bei Aschirk. Du kannst Fehler beim Beten machen. Du kannst Fehler machen beim Zakat entrichten, wie du es rechnest und so. Aber wenn du einen Fehler machst, auf der Art und Weise, in welcher Absicht du das machst, oder wem du diesen Gottesdienst widmest, das ist eine Sache, da gibt es keine Hoffnung auf Vergebung, wenn du gestorben bist. Und deswegen, liebe Geschwister, wenn man also jemanden anruft und dieses Anrufen, dieses Dua, weist darauf hin, dass es mit einem Schirk-Glauben verbunden ist, dann befinden wir uns im Bereich des Schirk. Und Beispiele machen natürlich das Ganze viel einfacher. Jemand ruft, ein Beispiel, jemand ruft jemanden an und glaubt, dass dieser andere ihn hören kann, wo auch immer er ist. Das gebührt nur Allah ganz allein. Und das ist es, was wir machen, regelmäßig. Wenn du in deinem Salah bist und nach dem Tashahud, bevor du deinen Taslim machst, du besprichst Bittgebete. Zum Beispiel, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran, wa Allah, ich habe mir viel Unrecht zugefügt, wa la yaghfir dhunuba illa ant, und niemand vergibt Sünden außer dir, faghfir li maghfiratan min indik, so gewähre mir von dir aus eine Vergebung, warhamni innaka antal ghafur rahim, und erbarme dich meiner, denn du bist der Al-Abama, der Al-Vergebende. Der Allvergebende, der Alabama. Wer dieses Bittgebet spricht, spricht es zweifellos mit dem Glauben und der Überzeugung und der Aqidah und dem Iman, dass Allah ihn in diesem Moment hören kann, selbst wenn er nur flüstert. Dass Allah seine Absicht kennt, selbst wenn kein anderer Mensch diese Absicht sehen kann. Und das weist auf seinen Tawhid hin. Das weist darauf hin, dass er, das heißt, kein Mensch wird ein Bittgebet in diesem Sinne sprechen, wenn er nicht davon überzeugt ist, dass Allah ihn hören kann, oder? Wenn er nicht davon überzeugt ist, dass Allah ihn sehen kann. Wenn er nicht davon überzeugt ist, dass Allah genau seine Absichten in seinem tiefsten Herzen kennt. Deswegen, diese Art von Dua ist zweifellos nur Allah subhanahu wa ta'ala ganz alleine zu widmen. Zweites Beispiel. Jemand ruft eine andere Person und glaubt, dass er sein Leiden beenden kann. Kommt drauf an. Jemand ist zum Beispiel in einer Notlage und er bittet jetzt einen verstorbenen Menschen, dass er ihm sein Leiden fortnimmt. Dann macht er das mit dem Glauben, dass dieser Verstorbene ihn hören kann und dass dieser Verstorbene Einfluss nehmen kann auf das, was Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat. Dass dieser Verstorbene ihm sein Leiden wegnehmen kann. Und diese Fähigkeit, ihm zuzuschreiben, ist schon Schirk an sich. Und deswegen ist auch diese Form von Dua eine Form von Schirk, die nur Allah subhanahu wa ta'ala, also diese Form von Dua, darf nur Allah subhanahu wa ta'ala an ihn gerichtet werden. Ein drittes Beispiel, wenn du sagst, oh du so und so, hilf mir. Oh du so und so, hilf mir. Wenn das, wie das bei manchen Polytheisten der Fall ist, sie sagen zum Beispiel, oh Jesus, hilf mir. Oder oh Maria. Oder sie rufen irgendeinen Heiligen an. Möge er das und das beschützen. Das heißt, sie machen das mit dem Glauben, dass diese Person tatsächlich imstande ist, ihn zu beschützen, obwohl er schon verstorben ist, obwohl er ihn nicht hören kann, obwohl er abwesend ist. Deswegen ist diese Form von Dua eine Form von Schirk. Oder wenn du jemanden ansprichst, auch wenn er anwesend ist, auch wenn er anwesend ist, und du sagst zu einem Menschen, vergib mir meine Sünden. Wie zum Beispiel Personen, die zum Priester gehen und ihm beichten und von ihm erhoffen, dass er einen die Sünden erlässt. Okay? Das ist eine Form von Schirk, selbst wenn er anwesend ist, nicht hören kann. Warum? Weil diese Bitte, dieser Dua impliziert, das heißt beinhaltet, dass diese Person imstande ist, die Sünden zu vergeben. Das ist aber eine Eigenschaft Allahs, subhanahu wa ta'ala, die dieser Bittende, diesem armen, gebrechlichen, schwachen Geschöpf zugeschrieben hat. Deswegen kann man sagen, in diesen Beispielen ist immer ein Hinweis darauf, dass derjenige, der Dua macht, der Betende, der Dua machende, dem Angerufenen göttliche Eigenschaften zuschreibt. Eine andere Art wäre, wenn jemand einen anderen Menschen um etwas bittet, wozu er imstande ist und er anwesend ist. Einfaches Beispiel, du bist in der Küche mit deiner Mutter und deine Mutter sagt zu dir, hol mir die Tasse aus dem Schrank. Das ist sprachlich gesehen auch ein Dua. Es ist eine Bitte, ein Anrufen, eine Forderung. Und diese Art Forderung, was unterscheidet sie von der anderen Art Forderung, von der wir vorhin gesprochen haben? Ganz einfach, jemand, der von einem Geschöpf verlangt, dass er ihm die Tasse aus dem Schrank holen soll, der verlangt etwas, wozu der andere imstande ist. Und deswegen schreibt er ihm keine Eigenschaften zu, die einzig und Allah subhanahu wa ta'ala zustehen. Und deswegen ist es eine erlaubte Angelegenheit, eine legitime Angelegenheit. Die Gelehrten unterscheiden in Bezug auf das Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala verschiedene Arten von Dua. Ich denke, diese Art ist jetzt klar. Jetzt widmen wir uns. Wir haben jetzt verstanden, was eine Dua wäre von Schirk. Wir haben erfahren, was eine Dua wäre, die erlaubt ist. Und jetzt widmen wir uns einem Dua, der zu Allah subhanahu wa ta'ala, an Allah subhanahu wa ta'ala gerichtet wird. Und davon gibt es verschiedene Arten. Eine Art zum Beispiel ist es, also die Gelehrten, manche Gelehrten sagen, Dua Ibadah und Dua Mas'ala. Ich erwähne diese Begriffe, warum? Weil, damit wir auch diese Begriffe, wenn wir sie in anderen Büchern lesen, auch verstehen und wissen, was damit gemeint ist. Okay? Normalerweise, was versteht man unter Dua? Man versteht ein Bittgebet. Okay, was ist damit, was will jemand, wenn jemand ein Bittgebet spricht? Er möchte etwas von Allah haben. Er bittet Allah um irgendetwas. Um eine rechtschaffene Ehefrau, um eine Prüfung, die er besteht, um Gesundheit, um Vergebung der Sünden, was auch immer. Das heißt, er bittet, er richtet seine Bitte an Allah, um etwas zu bekommen. Das nennt man Dua Mas'ala. Mas'ala kommt vom arabischen Wort Sa'ala. Sa'ala heißt bitten, fragen. Ich bitte Allah um etwas. Deshalb nennt man dieses Dua ein Dua, bei dem man etwas Allah um etwas bittet. Die zweite Art von Dua ist Dua Ibadah. Dua Ibadah ist zum Beispiel, wenn eine Person Allah lobpreist. Wenn sagt Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La hawla wa la quwwata illa billah, Quran liest, jede Form von Gottesdienst, durch die du dich Allah nähern möchtest. Warum nennt man diese Sache auch eine Form von Dua? Weil, was möchtest du denn letztendlich erreichen? Du möchtest die Belohnung Allahs haben. Auch wenn du es nicht direkt sagst. Und du möchtest die Zufriedenheit Allahs, auch wenn du es nicht unbedingt direkt sagst. Und du möchtest, dass Allah dich vor seinem Zorn bewahrt, auch wenn du es nicht direkt sagst. Deswegen im weitesten Sinne ist jede Ibadah, die wir machen, eine Dua Ibadah. Und deswegen diese Begriffe, warum das jetzt wichtig ist, das zu verstehen, ist, damit wir bestimmte Hadithe verstehen. Ich möchte euch jetzt diesbezüglich noch etwas vielleicht deutlicheres zeigen. Und zwar, also gibt es einen Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, خير الدعاء دعاء يوم عرفة. Says the best dua is the dua am Tag von Arafa. Jetzt, was ist das beste Dua? Er sagte, und das Beste, was ich und die Propheten vor mir gesagt haben, ist folgendes: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Das heißt, es gibt, jetzt pass auf, wo ist der Dua jetzt in diesem Zusammenhang? Es gibt keinen Gott außer Allah, dem Einzigen. Er hat keinen Teilhaber. Ihm gehört das Reich. Ihm gebührt aller Lob. Und er hat zu allem die Macht. Ja? Da ist eigentlich nichts drin, wo man sagen kann, dass der Betende Allah etwas gebetet hat. Richtig? Und trotzdem hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Sache bezeichnet als Dua. Deswegen war diese Unterscheidung wichtig zu verstehen. Es gibt zwei Arten von Dua. Einmal Dua Ibadah, wie in diesem Fall. Und einmal Dua Mas'ala, bei dem man Allah etwas bittet. Weil derjenige, der sagt am Tag von Arafa diesen Satz, er will natürlich zu diesen Menschen gehören, denn Allah am Tag von Arafa die Sünden vergibt. Der Hadith ist bei Tirmidhi, Tirmidhi sagt, er ist Hasan. So, deswegen kann man sagen, Dua Ibadah ist jede Form von Gottesdienst, bei dem man die Belohnung erreichen möchte. Belohnung oder wie gesagt die Zufriedenheit Allahs oder die, das, darum geht es eigentlich und nicht um etwas, dass man tatsächlich etwas bekommt. Und in diesem Sinne gibt es auch eine Überlieferung, die umstritten ist. Es ist ein Hadith Qudsi. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte darin: يقول الرب عز وجل من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. Das heißt sinngemäß übersetzt: Allah, der Herr, der Allmächtige und Ruhmvolle sagte: Wer durch den Koran von meinem Gedenken und meinen Bitten abgelenkt wird, dem gebe ich das Beste derjenigen, die mich um etwas bitten. Derjenige, der durch den Koran von meinem Gedenken abgelenkt wird und auch abgelenkt wird vom Dua mir gegenüber, dem gebe ich das Beste derjenigen, die mich um etwas bitten. Und das Lesen des Koran selbst ist ja kein Dua Mas'ala, sondern ist ein Dua Ibadah. Und trotzdem, subhanallah, Allah gibt gemäß diesem heiligen Hadith diesen Personen, die sich mit dem Koran beschäftigen, Tag und Nacht lesen, mehr und Besseres als diejenigen, die Allah direkt um etwas bitten. Und dieser Hadith, Tirmidhi sagte, er ist Hasan und Gharib, aber die meisten Hadith-Gelehrten haben ihn als unauthentisch bezeichnet, aber Az-Zayla'i sagt er ist sahih, und auch Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala sagte, er ist Hasan, und er widersprach Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah, als er ihn in sein Buch Al-Mawdu'at gesteckt hat. Ich hatte beim ersten Hadith gesagt, dass Ibn Hajar ihn als authentisch, das stimmt nicht. Ich meinte das beim zweiten Hadith. Im ersten Hadith, alles was ich gesagt habe, gilt aber nur, dass Ibn Hajar, das gilt nur für diesen zweiten umstrittenen Hadith. Insofern, liebe Geschwister, verstehen wir, wenn wir die Überlieferung lesen, wissen wir dann, wenn Dua vorkommt, dass dieser Begriff Dua verschiedene Bedeutungen hat. Und erstmal müssen wir verstehen, was es in diesem Zusammenhang konkret bedeutet. Und danach, inshallah ta'ala, können wir den Hadith richtig verstehen. Und hier seht ihr, wie wichtig es ist, noch einmal, nicht nur die arabische Sprache zu kennen, sondern auch zu wissen, dass dieser Begriff religiös gesehen verschiedene Bedeutungen haben kann. So viel zum Begriff Dua an dieser Stelle. Gehen wir weiter, inshallah ta'ala, je nachdem wie weit wir kommen, zur nächsten Aussage des Autors, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Und der Beweis für die Angst ist die Aussage des Erhabenen, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Fürchtet sie aber nicht, sondern fürchtet mich, wenn ihr gläubig seid. Das ist ebenfalls ein Gottesdienst, den man Allah ganz alleine zu widmen hat. Und zwar Al-Khawf. Khawf bedeutet Angst oder Furcht. Auch hier gilt es wieder zu wissen, welche Art von Angst, welche Art von Furcht hiermit gemeint ist. Erst einmal, Angst ist, kann man sagen, eine Reaktion aufgrund der Befürchtung, dass einem ein Übel angetan wird, dass einem ein Schaden erleiden wird. Angst ist eine Reaktion, wie ein Gefühl, man kann sagen, es ist ein Gefühl, dass man hat, wenn man Angst hat oder wenn man befürchtet, natürlich darf man den Begriff nicht benutzen, wenn man den Begriff erklärt, ja. Also man kann sagen, Angst ist ein Gefühl, das man hat, wenn man einen Schaden erwartet. Wenn man einen Schaden erwartet. Diese Angst, die Allah subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim abgesprochen hat, das heißt die Angst, die man nicht haben darf, ist die Angst vor den Awliya des Shaitan. Ist die Angst vor den Nahestehenden der Satan oder des Satans. Das ist, worum es in der Ayah geht. Weil die Nahestehenden der Satan, sie machen einem Angst, zweifellos. Und in diesem Zusammenhang schauen wir uns an die Ayah, inshallah ta'ala, im Koran al-Karim. Und zwar ist es die Ayah 175 in Surat al-Imran. Ich lese sie euch vor, braucht ihr nicht extra das aufschlagen. Zuvor, in der 173. Ihr wisst, Surat al-Imran gibt es verschiedene Themen, aber unter anderem die Schlacht von Uhud. Okay? Und da heißt es in der 173. Ayah, diejenigen, zu denen die Menschen sagten, die Menschen haben sich bereits gegen euch versammelt, darum fürchtet sie. Doch da mehrte das nur ihren Glauben und sie sagten, unsere Genüge ist Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, und wie vortrefflich ist der Sachverwalter. So kehrten sie mit einer Gunst von Allah und einer Huld zurück, ohne dass ihnen etwas Böses widerfahren war. Sie folgten Allahs Wohlgefallen und Allah ist voller Huld. Dies ist nur der Satan, der euch mit seinen Gefolgsleuten Furcht einzuflößen sucht. Fürchtet sie aber nicht, sondern fürchtet mich, wenn ihr gläubig seid. Deswegen, damit wir wissen, Allah subhanahu wa ta'ala hat hier eine bestimmte Form der Furcht verboten und nicht jede Form der Furcht. Und wenn wir das anders verstehen würden, dann hätten wir im Koran al-Karim Widersprüche und Allah sagt subhanahu wa ta'ala sinngemäß, wenn dieses Buch von jemandem anderen wäre, außer Allah, so würden sie darin viele Widersprüche finden. Ist aber nicht der Fall, Alhamdulillah, denn dieses Buch kommt von Allah, subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Al-Khawf, die Angst. Es gibt verschiedene Arten. Eine Art der Angst ist die natürliche Angst, die Allah, subhanahu wa ta'ala, uns von Beginn der Schöpfung des Menschen mitgegeben hat. Das heißt, gemäß unserer Fitra als Fitra mitgegeben hat. Und zwar, es ist die Angst, die man hat vor einem Löwen, wenn er gerade neben einem läuft und Hunger hat. Oder vor dem Feuer, das einem umgeben hat. All diese Art von Angst ist zweifellos keine Angst, also ist grundsätzlich gesehen keine Angst, für die man getadelt wird. Und der Beweis dafür ist, dass auch Musa a.s. Angst hatte, nachdem er jemanden versehentlich getötet hatte. Als er jemanden versehentlich in Ägypten getötet hatte, hatte er am nächsten Tag Angst, dass ihm ebenfalls jemand etwas antut, als Racheakt. So heißt es sinngemäß in Surat al-Qasas in der 18. Ayah: Am Morgen war er in der Stadt furchtsam und hielt immer wieder Ausschau. Möge Allah SWT mit ihm zufrieden sein. Das heißt, diese Angst, die Musa gehabt hat, ist eine natürliche Angst, für die er nicht getadelt wird. Aber die Gelehrten sagen, diese Art von Angst kann trotzdem eine verbotene Art von Angst sein. Wir befinden uns jetzt nicht im Bereich des Schirk und Tawhid, sondern wir befinden uns jetzt im Bereich des Halal und Haram. Diese Angst zum Beispiel, wenn sie dazu führt, dass man eine Pflicht unterlässt, dann ist sie Haram. Oder wenn sie dazu führt, dass man eine Sünde begeht, dann ebenfalls ist sie mit Sicherheit nichts, was Allah subhanahu wa ta'ala zufriedenstellt. Deswegen, und genauso die Angst vor Allah azza wa jal, sie kann gut sein, sie kann aber auch schlecht sein. Wie kann das sein? Wenn die Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala dazu führt, dass du seine Gebote einhältst und seinen Verboten aus dem Weg gehst, dann ist diese Angst die Angst, von der wir reden. Das ist die Angst, die du haben sollst. Wenn aber diese Angst dazu führt, dass du die Hoffnung auf Allahs Vergebung und Barmherzigkeit aufgibst aufgrund deiner vielen Sünden, dann ist das eine Angst, für die du getadelt wirst. So viel zur natürlichen Angst. Die zweite Art von Angst ist diese Angst, liebe Geschwister, um die es uns eigentlich geht. Und zwar, du hast Angst aufgrund einer Eigenschaft, die nur Allah subhanahu wa ta'ala zusteht. Und diese Art von Angst darfst du nur Allah subhanahu wa ta'ala widmen. Beispiel: Manche Menschen, sie fürchten die Verstorbenen. Sie haben Angst vor ihnen, dass sie einem etwas Böses tun können, wenn sie ihre Gräber nicht regelmäßig besuchen. Oder dass sie in ihr Leben eingreifen können und Schaden anrichten können und ihre Kinder vielleicht plagen können, wenn sie ihnen nicht regelmäßige Opfergaben geben. Regelmäßige Opfer darbringen oder regelmäßig für sie spenden oder ähnliches. Diese Art von Angst nennt man auf Arabisch Khawf al-Sir. Sir ist geheim, das Geheimnis. Gemeint ist, dass man jemanden im Insgeheimen fürchtet, aber unberechtigt, weil diese Sache ist eine Sache, die dieser Verstorbene nicht machen kann. Das ist eine Sache, die nur Allah subhanahu wa ta'ala gebührt. Diese Art von Angst ist eine Angst, die, wenn man sie in seinem Herzen hat, eine Form von Schirk darstellt, möge Allah uns davor bewahren. Deswegen, wenn man Angst hat vor einem Wesen aufgrund einer Eigenschaft, zum Beispiel, die nur Allah, also eine Eigenschaft, die nur Allah zusteht, wie soll ich das alles hören und sehen kann, dann, liebe Geschwister, gebührt das nur Allah subhanahu wa ta'ala ganz alleine. Also wenn eine Person in seinem Haus Angst hat, zum Beispiel Sachen zu sagen, weil dies eventuell einen verstorbenen, rechtschaffenen Menschen zornig machen könnte, dann diese Person hat eine Form von Angst, die in die Kategorie des Schirk fällt, möge Allah uns davor bewahren. Insofern haben wir gelernt, dass es eine Form von Angst gibt, die natürlich ist, und es gibt eine Form von Angst, die ganz alleine Allah Azza wa Jal gebührt. Und dann schauen wir uns noch, liebe Geschwister, vielleicht eine Form der Ibadah an, damit wir euch nicht zu lange auf die Folter spannen. Und zwar ist es die Hoffnung. Und zwar sagt der Autor, möge Allah mit ihm zufrieden sein, und der Beweis für die Hoffnung, Ar-Raja', ist die Aussage des Erhabenen, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Wer nun auf die Begegnung mit seinem Herrn hofft, der soll rechtschaffen handeln und beim Dienst an seinem Herrn ihm niemanden beigesellen. Ar-Raja. Ar-Raja, liebe Geschwister, bedeutet hoffen. Yarju heißt hoffen, wünschen. Und manche sagen, damit ist ein nahegelegenes Ziel gemeint. Wie dem auch sei, Ar-Raja, das ist die Hoffnung. Und auch hier unterscheiden wir, verschiedene Arten von Hoffnungen. Zum Beispiel, jemand begeht rechtschaffene Taten, jemand vollzieht rechtschaffene Taten und hofft dann aufgrund dieser Taten, die er begangen hat, auf Zufriedenheit Allahs im Jenseits. Er hofft auf Vergebung Allahs im Jenseits. Er hofft auf Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala im Jenseits. Diese Art von rechtschaffener Tat ist zweifellos, diese Art von Hoffnung ist zweifellos eine Ibadah. Warum? Weil überlegt mal, jemand, der solch eine Hoffnung in sich hegt, der verbindet doch eindeutig einen Glauben damit. Der verbindet doch eindeutig Eigenschaften Allahs damit. Er verbindet damit den Glauben an das Jenseits. Er verbindet damit den Glauben, dass Allah dazu imstande ist, die Toten zum Leben zu erwecken. Er verbindet damit den Glauben, dass am Tag der Auferstehung abgerechnet wird. Er verbindet damit den Glauben an das Paradies, an die Hölle und so weiter und so fort. Deswegen diese Form von Raja ist zweifellos eine Form von Hoffnung, die eine Ibadah darstellt und nur für Allah Azza wa Jal alleine gemacht werden darf. Sollte man, Gott bewahre, etwas Rechtschaffenes tun und dann erhoffen, dass eine andere Person außer Allah subhanahu wa ta'ala einem die Sünden vergeben wird, dann wäre dies eine Form von Schirk. Weil diese Form von Hoffnung an niemanden anderes gerichtet werden darf, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Letztes Beispiel, jemand begeht eine Sünde. Jemand macht etwas, was haram ist. Und danach bereut er. Das heißt auf Arabisch, er macht Tauba. Er wendet sich Allah reuevoll zu und erfüllt die Bedingungen, die es für die Tauba gibt. Und danach hat er Hoffnung, Raja, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm diese Tauba annimmt. Diese Hoffnung bedeutet, impliziert, dass Allah gesehen hat, was er getan hat. Dass Allah weiß, was er getan hat. Dass Allah die Möglichkeit hat, zu vergeben. Dass er glaubt, dass Allah der Allvergebende ist. Sonst hätte er keine Hoffnung, dass Allah diese Sünde ihm vergibt. Und deswegen ist diese Form von Raja zweifellos eine Form der Ibadah, die nur Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein gewidmet werden darf. Ich hoffe, dass diese Begriffe klarer geworden sind, als sie vorher waren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch Segen für eure Anwesenheit. Und inshallah ta'ala werden wir beim nächsten Mal dann mit dem Begriff des Tawakkul weitermachen. Barakallahu fikum wa jazakum Allahu khairan. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما